Wir wollen zusammen ein Wort Gottes heute betrachten und schlagen dazu 1. Chroniker auf, Kapitel 22. 1. Chroniker 22. Und zwar den Vers 8. Da heißt es: Aber das Wort Jehovas geschah zu mir, indem er sprach: Du hast Blut in Menge vergossen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn viel Blut hast du vor mir zur Erde vergossen. Soweit das Wort Gottes in diesem Vers. Hier redet der lebendige Gott zu dem Mann David, wie es heißt, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Weil David in seinem eigenen Herzen sich vorgenommen hatte, dem Herrn ein Haus zu bauen. Und der Herr war es, der hatte es dem David sehr hoch angerechnet, weil er in seinem Inneren erwog, dem Herrn dieses Haus zu erstellen. Und zwar hatte Gott es dem David so hoch angerechnet, weil er, wie wir wissen, dieses Haus, den Tempel bauen sollte oder wollte. Damals bei David war es der irdische Tempel. Und heute am geistlichen Tempel zu bauen, ist in jedem Fall vor Gott kostbar. David aber, wie geschrieben steht, weil er so viel Blut vergossen hatte, war deswegen nicht mehr würdig, am Bau des Hauses Gottes teilzuhaben. Bei dem vielen vergossenen Blut war auch viel unschuldiges Blut dabei. Und das Blut ist es, welches zwischen Gott und Menschen steht. Denn das Blut ist für Gott heilig. Bei dem ersten unschuldigen Blutvergießen Abels lesen wir: Schrie dieses Blut zu Gott, weil die Ungerechtigkeit des Blutes solches forderte. Und darum heißt es in 3. Mose 17, 11: Denn die Seele des Fleisches ist im Blute. Und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure Seelen. Denn das Blut ist es, welches Sühnung für die Seele tut. Hier unterscheidet sich sehr stark die Seele des Fleisches, der Tiere, deren Seelen sterblich sind, von den Seelen der Menschen, die unsterblich sind.
wie wir das auch im gleichen Kapitel, Vers 14, lesen, dass die Seele des Fleisches sein Blut ist. Unsere Menschenseele ist nicht unser Blut, denn unsere Seele ist Geist. Und dennoch bestehen Verbindungen, tiefe Verbindungen zwischen Blut und Seele auch beim Menschen. Das Höchste beim Opfer im Alten Testament einstmals lag wohl im Blut. Und deswegen durfte bereits im Alten Testament kein Blut gegessen werden. Wie wir das auch in 5. Mose 12, Vers 23 lesen, wo es heißt, denn das Blut ist die Seele. Die Fußnote in der Elberfelder erklärt dort das Blut auch für das Leben. An dem von Gott geheiligten Blut der Menschen und dem schöpferisch gegebenen Leben hat sich David damals hart vergangen. Und zwar so hart, dass er jedwede Würde verlor, am Tempelbau beteiligt zu sein. Er durfte ihn nicht erstellen. Auf der Flucht vor Saul kam David ins Philisterland nach Ziklag. Wir kennen die Geschichte. David ging zu den Feinden Israels. David hatte zuvor nicht gebetet, was Gott wollte. Wir lesen, dass alle, die gottselig leben wollen, verfolgt werden. Eine Aussage des Neuen Testaments, welche den meisten der Gläubigen entgangen ist. Was der Wille des Herrn sei. Wir würden bei Verfolgung von Gläubigen durch Gläubige, alles das gibt es, zum Satan gehen. Das war hier die Position. Er ging zu den ärgsten Feinden, zu den Philistern. Weil er nach 1. Samuel 27, 1 meinte, dass er noch von dem Saul umgebracht werden würde. Warum ist er mit diesen seinen Gedanken nicht zu dem lebendigen Gott gekommen? Das ist typisch unsere menschliche Haltung auch heute noch. Wenn wir meinen, Gott erhört unsere Gebete nicht, dann greifen wir selbst ein. Dann greifen wir in die Räder und in die Speichen Gottes und wollen die Sache so drehen und beeinflussen, dass wir dorthin kommen, wo wir es wollen. Es ist eine Schande mit uns, dass wir dann noch nicht gelernt haben, unser Vertrauen auf den zu setzen, der Himmel und Erde gegründet und gemacht hat. Der Weg Davids nach Ziklag war aber nicht nach dem Gedanken Gottes. Und darum konnte Gott ihm nicht beistehen in Ziklag. Da gab es schwere Verluste. Und hätte der treue Herr seine liebende Hand nicht über David gehalten, dann wäre er mit den Philistern gegen Israel in den Krieg gezogen. Denn schon sehen wir ihm im Worte Gottes mit den Philistern kriegsgemäß ausziehen. Er war dabei. Das sind Belehrungen. Da wäre der David auch noch in Blutschuld an seinem eigenen Volk geraten. Und Gott verhindert es. Es hat dem David sehr weh getan. Aber er musste sich beugen dem Willen der Feinde. Aber er wusste nicht, dass es der Wille seines Gottes war, aus dem wir erkennen, dass alle Dinge in unserem Leben zum Besten mitwirken sollen, dass Gott sogar den Feind dafür gebraucht, um mit uns zum Ziele zu kommen. In der Zwischenzeit überfiel David mit seinen Streitern die Gesuriter und die Girisiter und die Amalekiter, wie wir das auch in 1. Samuel 27, Vers 8 lesen. Und in dem nächsten Vers 9 lesen wir, wie David, hören wir gut hin, die Bewohner von Mann bis zum Weibe alle erschlug. In 1. Samuel 27, Vers 11 ist dann gesagt, dass er sie alle umbrachte, damit niemand erfährt, dass David solches tut. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Geschwister, wenn der David Vergebung empfangen hat, ohne dem Blut des Christus, damals war Tierblut dran, wie viel mehr haben wir, und wir können uns hier nicht mit dem David vergleichen, eine Vergebung in unseren Sünden, die uns eigen sind. Die Frage allein ist, ob wir aufrichtig vor dem Herrn sind und werden. Dann wirkt die Macht seines Blutes und die Kraft seiner Vergebung bis in die Tiefe. Ganz gewiss war David in keiner guten Position vor dem Saul. Aber das durfte er doch nicht tun, was er hier tat. Es ist gerade, als ob er den Zorn, seinen Zorn, über die Zurückschickung aus dem Kampf gegen Israel hier rächen will. Er macht sich Luft. Und das ist einer der Gründe, weshalb Gott klagen muss, dass er so viel Blut vergossen habe und nun das Haus Gottes nicht bauen darf. Es durfte in den Augen des heiligen Gottes nicht geschehen, mit unschuldigem Blut. Anderer den Tempel Gottes bauen zu lassen. Darum redet Gott weiter in 1. Chroniker 22, Vers 9 und sagt, siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Und ich werde ihm Ruhe schaffen, vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Diese Voraussage Gottes an David erfüllte sich dann, wie wir wissen, an dem Sohn Davids, dem Salomo. In diesen Jahren, den wohl 40 Jahren seiner Regentschaft, war Ruhe und Frieden im Land und rundum in den Ländern, die an ihn angrenzten. Damit war Salomo zugleich ein Schattenbild auf den kommenden König des millenäischen Reiches für 1000 Jahre in Frieden und Ruhe. Gott sprach, ein Sohn wird dir geboren. Dieser Sohn weist auf den Sohn Davids, Jesus Christus, in der Enderfüllung hin. So wie Salomo ein König und Mann der Ruhe sein wird, denn Salomo hatte 40 Jahre Ruhe im Land, so wird Christus herrschen als der Shiloh, der Ruhebringer, welcher herrschen wird 1000 Jahre auf dieser Erde, als König des Friedens. Interessant ist, wie gerade der Salomo, wie es da heißt, zum zweiten Mal zum König gesalbt wurde. 1. Chroniker 29, Vers 22. Man hatte ihn zweimal zum König gesalbt. Wieso denn das? Wie auch der Sohn Gottes von Ewigkeit König war und als Sohn des Menschen das zweite Mal als König auf dieser Erde herrschen wird. Wie die zweimalige Salbung des Salomo, so die zweimalige Salbung des Herrn. A. Nach Psalm 2, Vers 6. In der Ewigkeit gesalbt als Sohn Gottes. Und B. Als Sohn des Menschen. Nach Lukas 3, Vers 22. Davids Sohn Salomo konnte zwar das Königtum ganz Israels halten. Doch direkt nach ihm fiel dieses Reich auseinander. Der Grund für den Zerfall war die Sünde im Königshause Isais. Wegen der Sünde Davids, sagt Gott, in 2. Samuel 12, Vers 10, so soll von deinem Hause das Schwert nicht weichen ewiglich. Und wir finden dieses Schwert in der Aussage des Neuen Testaments auf Maria bezogen. Auch dein Herz wird ein Schwert durchdringen. Und dann sehen wir das Nächste, wie diese Waffe in die Seite des Sohnes des Menschen Christus Jesus gestochen wurde. Diese Aussage in dem Hause des Davids und Christus wurde Sohn Davids genannt, ist nicht gewichen. Und wegen der Sünde Salomos ist gesagt in 1. Könige 11, Vers 1, Salomo liebte viele fremden Weiber. Und 3 Verse weiter heißt es, da neigten seine Weiber sein Herz anderen Göttern nach. Armer Salomo. Geschwister, die Sünde der Blutschuld erlaubte es der Gerechtigkeit Gottes nicht, dass der David das Haus Gottes baute. Der Sohn Davids sollte das Haus David daraufhin erstellen. Zwar hat Salomo den Tempel gebaut, aber die Sünde Salomos war der Grundstein dafür, dass sein Reich nach ihm keinen Bestand hatte. Mit dem Blute des Vergossenen, mit dem Blute, das vergossen ward, fing das Elend der Sünde bei David an. Wie so groß und gewaltig ist in den Augen Gottes doch der Wert des Blutes. Und am höchsten ist es das sündlose Blut des wahren Gotteslammes. Er gab das Blut des neuen Bundes, während David das Blut anderer vergoss. War unser Herr bereit, sein eigenes Blut als Lösegeld für alle zu geben, wie wir das in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 6 lesen. Das Blut sündiger Menschen zu vergießen, rettet uns nicht, sondern stellt uns unter größeres Gericht. Da kam der Herr Jesus und gab sein Blut freiwillig. Wenn David dieses Zeugnis Gottes erhielt, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, so erhielt unser Herr das Zeugnis des himmlischen Vaters. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und wenn Gott dem David ins Herz geben konnte, dem Jehova ein Haus zu bauen, welches Haus durch den Nebukadnezar später zerstört werden sollte, so ist der Christus der Erbauer des geistlichen Hauses, wie wir das auch in Hebräer 3, Vers 6 lesen, wo es heißt, Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Dieses geistliche Haus von 1. Petrus 2, Vers 5 ist für ein heiliges Priestertum bestimmt, welche alle Wiedergeborenen alle, die mit ihren Sünden als verlorene Sünder zu Christus gekommen sind. Sie allein sind das geistliche Priestertum, bestimmt für des Himmels Herrlichkeit. Darüber ist ein großer Priester über das Haus gesetzt worden, wie wir das in Hebräer 10, Vers 21 lesen. Dieser große hohe Priester, dieser Oberpriester ist Christus, unser Herr. Das geistliche Haus des Herrn wird nie mehr zerstört werden, wird nie mehr verschwinden. Es ist ein Priesterhaus ewiglicher Struktur, von dem gemacht, von dem gebildet, in dessen Händen kein fremdes Blut war. Der hohe Priester und Sohn Gottes hat es gebaut für alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Darum lohnt es sich, sich dem Christus vorbehaltlos hinzugeben und zur Verfügung zu stellen, wo immer es geht. Der Christus hatte die Würdigkeit, dieses geistliche Haus zu bauen, denn er hatte kein unschuldiges Blut vergossen. Vielmehr war es umgekehrt, er gab sein Blut für unsere Sühnung. Jetzt steht sein Blut zwischen Gott und Menschen. Es schreit nicht, aber es redet. Und wenn du noch nicht zur Wiedergeburt gekommen bist, dann hast du das Reden des Blutes Gottes, des Sohnes Gottes in dir niedergedrückt. Gott gibt jedem einzelnen Menschen die freie Willensentscheidung, ihn abzulehnen oder ihn anzunehmen. Weil sein Blut die Sühnung für unsere Seelen bedeutet, ist ein jeder errettet, der im Glauben an sein Blut, wie wir das in Römer 3 Vers 25 finden, zu ihm kommt. Diese unsere Seele ist höchstes Gut, welche wir erretten oder verloren gehen lassen können. Erretten, aber nicht ewiglich, sondern in der Zeit der Gnade, der Annehmung der Seelen. Und wir wissen genau, dass wir unseren Herrn erwarten dürfen, berechtigt, begründet, weil wir wissen, er steht zeitlich gesehen bereits an der Tür. Weil wir im Glauben die ausgesprochene Rechtfertigung haben, sind wir durch sein Blut gerechtfertigt, wie wir das auch in Römer 5, Vers 9 lesen. Die Rechtfertigung aus Glauben spricht uns frei vom Unglauben und von Werksrettung. Und die Rechtfertigung durch sein Blut gibt uns die Garantie der Vergebung vor Gott. Haben wir da etwa noch Zweifel an den Worten dieses Gottes, der Himmel und Erde geschaffen, so ist das Blut des Christus unsere Legitimation, zum Leib des Herrn zu gehören, aber auch Bestandteil am geistlichen Haus zu sein. Dieser unserer Rechtfertigung des Glaubens und des Blutes wegen ist er, Christus, auferweckt worden nach Römer 4, 25. Durch das Blutsprivileg haben wir nun Eintritt in das Heiligtum, welches nicht mit Händen gemacht ist. Und darüber freuen wir uns, dass wir durch das jetzt uns bereits gegebene Priestertum diesen Zugang ins Heiligtum haben. Das hat nicht die verlorene Welt. Das hat auch nicht die verlorene Christenheit. Das haben nur solche, die zur Wiedergeburt gelangt sind und Vergebung ihrer Sünden besitzen durch des Lammes Blut. Haben Gemeinschaft des Blutes des Christus, 1. Korinther 10, 16, denn unsere Gemeinschaft gründet sich auf den Tod des Christus. Mit diesem Christus wir mitgestorben sein müssen. Auch sind wir nach Hebräer 13, Vers 12 durch sein eigenes Blut geheiligt. So sagt die Bibel, so sagt die Wahrheit seines Wortes, wie nach 5. Mose 12, Vers 23. Fußnote, das Blut auch für das Leben steht, so ist uns durch das Blut des Christus ewiges Leben geworden, wofür uns die Ewigkeit geschenkt ist, ihm einen winzig kleinen Anteil des Dankes in der Ewigkeit dafür zu bringen. Wir schätzen das ewige Leben viel zu wenig. Und zwar deshalb, weil uns die ewige Verdammnis viel zu wenig bewusst ist. So wie damals der David zu den Feinden ins Philisterland kam, so sandte der himmlische Vater den Sohn seiner Liebe in eine feindliche Welt, in das Ziklag. Ziklag heißt wörtlich Quellergießung. Wir können sagen, in das Ziklag unserer Sünde. Beachten wir hier, dass die Philister den äußeren Feind und Amalek den inneren Feind Israels darstellten. Das wollen wir uns gut merken. Nach außen wurde der Herr Jesus von dem Philister Herodes verfolgt. Und nach innen wurde der Herr von den geistlichen Schriftgelehrten niedergemacht. Dabei hat der treue Herr sein eigenes Blut geopfert, wodurch wir frei von der Macht der Sünde wurden.
Deshalb zeigt er, unser Herr, sich in Offenbarung 19, Vers 13, wo es heißt, und er ist bekleidet, da kommt er zum Gericht, mit einem in Blut getauchten Gewande. Also kommt er bei seiner zweiten Wiederkunft im Zeichen seines Blutes. Da kommt der Christus nicht zur Gemeinde, wie manche gedacht haben. Zu den Menschen, die sein teures, kostbares Retterblut verschmäht haben. Aber dann kommt er nicht mehr für sie als der gute Hirte mit dem Ruf des Herzens, kommet her zu mir, sondern dann wird er jene Erde ausradieren bis zum letzten unversöhnten Menschen. So ist sein Blutzeichen des Gewandes die Darstellung der Schuld jener Verlorenen. Und weil der Herr hier als Richter erscheint, wird er das Blut von allen denen fordern, die das Blut des Christus nicht in der Weise, wie die Bibel es sagt, angenommen haben. Denn wer es nicht so annimmt, wie es die Bibel sagt, und der Herr Jesus sagt, wer anderswo hinübersteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Herr Jesus wird dann Diebe und Räuber als Richter zerstören, weil sie sein Blut mit Füßen getreten haben, indem sie es nicht annahmen. Deswegen ist der Herr hier so zu sehen, dass er kommt, die geistlichen Philister, das sind die atheistischen äußeren Feinde, aber auch die geistlichen Amalekiter, das sind die religiösen inneren Feinde, allesamt zu vernichten. Dem Herrn geht's dann dabei nicht um äußerer oder innerer Feind, sondern ihm geht's darum, zu vernichten solche, die sein Blut, die seine Liebe verschmäht haben. Der verheißene Sohn Davids, Jesus Christus, wird für Israel nach der Vernichtung aller Gottlosen den ersehnten Frieden und die erwartete Ruhe für die ganze Erde bringen, über 1000 Jahre lang. Welch ein Segen, der aus dem Herzen unseres Herrn kommt. Das Reich des Christus wird kein Ende haben, ewiglich. Am Ende des millenäischen Reiches wird dieses Friedensreich auf die neue Erde übertragen. Dann wird das Königreich des Friedens unter der Herrschaft des Sohnes Gottes im Himmel Fortsetzung finden für alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Vorher aber wird der Herr den geistlichen Tempel Gottes 2000 Jahre, an deren Ende wir heute stehen, in der Zeit der Gnade aufbauen.
an welchem Tempel wir die lebendigen Steine nach 1. Petrus 2,5 sind. Danken wir unserem Herrn, dass wir durch die Helligkeit Golgathas in die Tragwände und Säulen des Tempels, der nicht mit Händen gemacht ist, eingebunden sind. Also ist das Wort von 1. Chroniker 12,8 nicht in erster Linie an uns, wohl aber an David gerichtet. Aber wir dürfen und sollen mitarbeiten, und das ist eine große, vorzügliche Gnade, die der Herr uns erwiesen hat, mitzuarbeiten und mitzubauen an dem wunderbaren Bau unseres Herrn, wo er der Baumeister und wir die Bauleute sind. Wir sind es, die zur Wiedergeburt gelangt sind, weil wir es wollten. Wir sind es, die den kostbaren Stein nicht verworfen haben. Matthäus 21, 42, sondern ihn, den verworfenen Christus, anerkannten. Damit sich erfülle, was in dem Philipper 2, Vers 16 durch den Heidenapostel Paulus geredet ist, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Geschwister, es gibt in dieser Welt im Wissen um Christus ein vergeblich. Oh, wir möchten jede einzelne Seele ansprechen, die sich Christus noch nicht ausgeliefert hat, wie der Herr Jesus es will, damit jenes vergeblich nicht im endlosen Feuersee endet. Aber Paulus sagt, dass er nicht vergeblich gelaufen, noch vergeblich gearbeitet haben. Wir preisen unseren lebendigen und herrlichen Herrn, der solches für uns zu tun vermochte. Wir erkennen die große Arbeit an dem irdischen Hause Gottes, wobei David die Materialien beschaffen durfte, aber kein Bauender war. Und wir erkennen uns im weit größeren, im geistlichen Bau, und du bist daran beteiligt, wenn du als ein Erretteter nach der Schrift im Gebet jener Tätigkeit unseres Priestertums gefunden bist. Amen.